ARD Sounds.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast.
Das ist einer der berühmtesten Sätze, die jemals im deutschen Fernsehen gesagt wurden. Und er ist für immer verbunden mit einem Mann, vor dem wir uns verneigen wollen in dieser Sendung. Wir widmen ihm diese Sendung heute, denn Mario Adorf, er ist gestorben im Alter von 95 Jahren. Ein Gigant der deutschen Film- und Fernsehgeschichte, auch ein Weltstar, obwohl er selbst sich so nie gesehen hat. Er hat immer gesagt, ich bin kein Weltstar, ich bin ein Weltbürger. Und das stimmt ja auch. Er hatte diese Aura des Internationalen und er hat international auch gearbeitet und gedreht. Aber viele seiner wichtigsten Filme sind in Deutschland entstanden. Natürlich die Blechtrommel oder der große Bellheim. Das war ja so eine Figur, die war ihm quasi auf den Leib geschrieben, denn er spielte sehr überzeugend nicht nur Bösewichte, sondern eben auch Patriarchen. Mir hat er einmal in einem Interview vor langer Zeit gesagt, ich lasse mich vom Tod überraschen, und nun ist er im gesegneten Alter von 95 Jahren überrascht worden. Also wir widmen ihm 12 Uhr mittags heute und bedanken uns für viele großartige Rollen, die er gespielt hat. Bei uns heute geht es nicht zuletzt um zwei hervorragende Festivals, die in der nächsten Woche beginnen. Internationale Festivals wie das Menschenrechtsfilmfestival, aber auch Achtung Berlin. Da geht es zwar um Berliner Produktion, aber es geht gleichzeitig auch da um welthaltige Sichten. Herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits. Wir wollen jetzt sprechen über zwei Schauspieler, die zu den Besten ihrer Generation gehören und jetzt gemeinsam in einem Film zu sehen sind. Ist schon eine richtig schöne Nachricht. Paul Mescal, bekannt aus der Serie Normal People, Gladiator 2, Hamlet natürlich, und Josh O'Connor, den kennen wir aus Knives Out 3 oder als junger Prinz Charles aus The Crown. Dabei überragend. Beide stehen da. Herzlich willkommen, liebe Anna.
Wenn jetzt schon mal Entschuldigung, dass ich hier so reingrätsche.
Völlig richtig, du hast vollkommen recht. Also es war beeindruckend. Beide stehen für ein neues, fragileres Männlichkeitsbild und jetzt zusammen sind sie zu sehen in The History of Sound. Und meine liebe Kollegin Anna Wollner, die ich jetzt nochmal offiziell begrüße. Anna, schön, dass du
Hallo,
da bist. Hat den Film gesehen, ich auch in Cannes mit ihm gesehen, dann lief er im Wettbewerb, und mit Paul Mescal gesprochen. Ich muss sagen, mich hat der Film auch ziemlich überrascht, The History of Sound. Denn ich habe ja irgendwas ganz anderes erwartet, so ein klassisches Historien-Liebesdrama. Und dann ist es ein leiser, fast schwebender Film. Wie ging es dir?
Ja, genau, eigentlich genauso, weil sich der Film eigentlich diesen Erwartungen entzieht. Mhm. Der beginnt ja ganz reduziert mit einem Klang, so eine Stimme zwischen Erinnerung und Gegenwart irgendwo. Und genauso erzählt er dann auch weiter. Also nicht über Handlung, sondern wirklich über diese Atmosphäre, diese Begegnung zwischen den beiden Figuren, gespielt von Paul Mescal und Josh O'Connor. Die wird gar nicht groß erklärt. Sie passiert einfach in einer Studentenkneipe.
David White.
Lionel Worthing.
What department?
Boys.
Well, fa-la-la. Composition.
I didn't think people around here knew songs like that.
Well, they don't. This is a hobby in the summers, collecting tunes, ballads, songs.
Reminds me of home.
Ja, und daraus entsteht etwas wirklich sehr Intimes.
Und diese Intimität ist das Bestimmende des Films. Diese Liebesgeschichte wird dann, auch das ist vielleicht überraschend, jetzt nicht unbedingt mit einem großen Konflikterzähler. Rechnet man ja mal fast damit, dass das passiert. Aber es ist kein großes gesellschaftliches Drama, obwohl wir gesellschaftlich gesehen in sehr bewegten Zeiten sind, 1917.
Ja, genau, das ist das Interessante. Also Regisseur Oliver Hemenus, der verzichtet komplett auf dieses klassische Narrativ von Verbot und Unterdrückung. Er hat auch ganz bewusst kein zweites Brokeback Mountain machen wollen. Stattdessen zeigt er einfach zwei Menschen, die sich begegnen und gar nicht erst in Frage stellen, ob sie das dürfen, was sie da tun. Und Paul Mescal hat es im Interview so beschrieben.
Für mich ist es kein Film über unterdrückte queere Identität. Sie fühlen sich sehr wohl miteinander. Sie gehen nicht nach Maine in die Natur, um der Welt zu entkommen. Sie wollen einfach das tun, was sie lieben. Volkslieder finden und aufnehmen. Das ist Teil ihrer Liebesgeschichte. Sie verschmelzen miteinander. Einer nimmt es auf, der andere schreibt es auf. Für mich ist das ein romantischer Austausch.
Das wirkt fast moderner als viele Filme, die heute spielen.
Und dieser Film hat mich trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, Anna, emotional sehr gepackt. Er berührt einen schon sehr.
Ja, weil er seine Gefühle nicht ausstellt. Alles passiert über Blicke, über so kleine Gesten, über das, was zwischen den Figuren liegt. Und dann kommt eben noch diese Ebene der Musik dazu, das The History of Sound, also das Sammeln von Volksliedern, dieses Festhalten von Stimmen.
Don't sing love songs. You'll wake my mother. She's sleeping here right by my side. In her right hand, a silver dagger.
She says that I can't be your bride.
Das ist auch mehr als nur eine Beschäftigung der Figuren. Das ist eine Metapher. Der Film fragt, wie speichern wir Erinnerungen? Was bleibt von dem Moment, wenn er vorbei ist? Und diese Idee zieht sich nicht nur durch das Einsammeln der Musik, sondern auch durch diese Liebesgeschichte.
Und dazu kommt noch anders, völlig richtig, ein Film über Erinnerungen. Es geht ja auch darum, wie man das eben speichern kann, also wie man das sammelt. Und mir so als alter Radiomensch und dir wahrscheinlich ging es auch so, das ist auch so anrührend zu sehen, wie kompliziert das damals war. Die Maschinen, diese Walzen, diese Wachswalzen, die das sind, das wird dann alles so in den Koffer gepackt. Also das hat so was wunderbar Haptisches und es geht um unseren Job eigentlich, ums Speichern von Geräuschen und Stimmen.
Das ist eine total schöne Beschreibung und auch wie das dargestellt wird und was das auch mit denen macht. Also dass sie einfach irgendwo ankommen und dass sie ja wirklich Wochen, Monate lang durch die Wälder von Maine streifen und mit der Dorfbevölkerung sprechen und abends am Lagerfeuer sitzen, singen und dann ihre Gerätschaften rausholen. Und ich finde, dass der Film auch einfach funktioniert wie so ein Echo. Also Maskell und O'Connor, die tragen das mit so einer unglaublichen Zurückhaltung. Das ist kein großes Schauspiel, sondern hat sowas Flüchtiges und deswegen ist es eigentlich umso mehr ein großes Schauspiel, weil man auch das erstmal können muss und Paul Maskell dann auch noch mit dem Gesang.
I never felt like, oh, this is a singing scene.
Ich hatte nie das Gefühl, oh, das ist eine Gesangsszene. Es ist einfach nicht interessant, wenn eine Figur einfach nur singt und dabei beobachtet wird. Es ging vielmehr darum, dass man sieht, wie Lionel damit zu kämpfen hat, denn David ist derjenige, der sich auf der Bühne wohler fühlt, der Showman. Aber es ist sowohl als Schauspieler als auch als Figur etwas Wunderbares zu spüren, wie es im Raum still wird, wenn man zu singen beginnt, sich mit den Worten verbunden zu fühlen, über die man singt. Das empfinde ich zum Beispiel nicht, wenn ich unter der Dusche singe.
And I don't feel like that when I'm singing in the shower.
The History of Sound ist am Ende kein Film über Liebe im klassischen Sinn, sondern über das, was von ihr übrig bleibt und auch mit der Erkenntnis, dass die erste große Liebe möglicherweise oder auch tragischerweise die letzte große Liebe sein kann.
Anna, was für ein trauriger Schluss. Aber
es tut mir
ist
leid.
Brauchst du ein
Taschentuch?
Ein schöner, melancholischer Film über, wie du gesagt hast, das Erinnern, über das Hören, über das Sprechen, über das Kommunizieren. Und darüber würde ich jetzt sagen, vielleicht etwas positiver, wie eine große Liebe Nachhalt im ganzen Leben immer noch so ihre Spuren hinterlässt.
Jetzt brauche ich das Taschentuch.
Vielen Dank dir. The History of Sound, für uns gesehen von Anna Wollner. Tschüss.
Sehr gerne.
Wir werfen jetzt einen Blick zurück in die Filmgeschichte zu einem Werk, das als Meilenstein des feministischen Kinos gilt. Wanda von Barbara Loden aus dem Jahre 1970 kommt jetzt wieder ins Kino. Es ist der einzige Spielfilm, den diese Schauspielerin als Regisseurin realisieren konnte. Sie spielt selbst die Titelheldin Wanda, eine Frau aus dem US-amerikanischen Subproletariat. Isabelle Huppert ist ein großer Fan von dem Film, hat ihn beschrieben als den perfekten Film und Wim Wenders sagt, dass es ein Muss, diesen Film muss man gesehen haben. Anke Lewekitsch, erstmal herzlich Grüße. Hallo, hallo.
Hallo, ich bin auch ein Muss, finde ich.
Absolut, Anke. Und du kannst uns jetzt vielleicht mal erklären, warum dieser Film so besonders ist und warum er vor allem jetzt noch funktionieren sollte, warum er jetzt noch mal ins Kino kommt.
Naja, wenn man heute von feministischen Filmen spricht, dann geht es doch häufig um Selbstermächtigungsgeschichten, um Frauen, die ja ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Und Wanda wird dabei als eine Frau eingeführt, die gar keine Idee, keine Vision davon hat, wie sie ihre Biografie selbst lenken könnte. Sie ist entfremdet von ihrer Umgebung, von sich selbst, von ihrem Ehemann und Kinder. Sie kommt zu spät zur Scheidung, hat Lockenwickler an, sagt dann, dass ihre Kinder bei ihrem Mann besser aufgehoben wären, lässt sich treiben, lernt dann einen Bankräuber kennen, zieht mit ihm durch die Lande und das Ganze findet so in Industrielandschaften statt, in einer unwirtlichen Gegend. Ich habe noch nie so ein trostloses US-Amerika gesehen, so ein Anti-Road-Movie ist es eigentlich. Und man spürt mehr und mehr, dass diese Frau eigentlich nie ein Spiel oder einen Freiraum hatte, zu sich selbst zu finden, aber in den vorgegebenen Bahnen funktioniert sie eben auch nicht, Knut.
Anke, das ist ja die Zeit, also die 70er Jahre, wo New Hollywood aufsteigt, also eine Art Bewegung, wo man ja die Mittel des populären Genre-Kinos benutzt hat, um die USA kritisch zu beleuchten. Meinst du, dass Wanda da in diese Reihe hineingehört, in diese Bewegung, kann man ja schon sagen?
Ja, er wird da immer mit reingezählt. Es war ja auch ein Kino der Anti-Helden und Wanda ist ja schon eine Anti-Heldin. Und wenn sie mit dem Bankräuber da durch die Lande zieht, dann muss man natürlich auch an Bonnie und Clyde denken von Arthur Penn. Aber dieses Paar ist eben völlig unglamourös. Die Bilder sind trau, dokumentarisch, abgeranzte Hotels, trostlose Burger. Der Überfall wird völlig unspektakulär. schwer gefilmt, also eher real. Und wegen diesem Look wird Barbara Loden häufig mit John Cassavetes verglichen, mit dessen Filmen. Und Wanda ist eigentlich auch schon eine Seelenverwandte von Gina Rowlands, also Gloria. Mhm. Aber Gloria, das war ja noch eine Bauarbeiterfamilie. Also da gab es ja noch so ein kleines Eigenheimchen. Peter Falk, Columbo hat ja den Ehemann gespielt. Und du hast es ja hier eben schon gesagt, sie kommt aus dem Subproletariat. Also sie hat eigentlich nie eine Existenz gehabt. Jeder Tag ist ein einziger Überlebenskampf. Und man kann sich eigentlich ganz gut vorstellen, dass es auch heute noch Frauen wie Wanda in den USA gibt.
Anke, eine letzte Frage noch. Ich habe ja schon ein paar berühmte Stimmen zitiert, die diesen Film alle so sehr verehren. Was sind die Ursachen dafür? Hat es eben zu tun mit dem, was du gerade beschrieben hast, also mit diesem unverstellten Blick auf die USA?
Ja, das auf alle Fälle, aber auch, weil ein Wanda einfach so berührt und angeht. Also sie fällt ja immer wieder aus dem Bild, aus der Rolle und trotzdem wird eben klar, das ist einfach ihre Geschichte, das ist ihr Leben und damit setzen wir uns auseinander und man kann sie einfach nicht so vergessen, wenn sie da zum Beispiel in einer Kneipe sitzt, die voll ist, sie kriegt auch von irgendjemandem Bier ausgegeben und man spürt, sie weiß eigentlich gar nicht, wo sie ist und dann schaut sie uns auf einmal an und scheint uns zu fragen, ja, was ist mit mir? Und Knut, das ist ein Blick, den man nicht vergisst.
Und den kann man jetzt wieder sehen, denn Wanda ist wieder im Kino in Berlin zu sehen, im FSK-Kino. Der einzige Spielfilm von Barbara Loden, ein feministischer Klassiker, für uns gesehen von Anke Lewicke, der ich herzlich danke. Tschüss.
Tschüss, Knut.
Hör auf, Geschichten zu erfinden. Gestalte die Realität. Wir müssen etwas schaffen, etwas Neues. Russland braucht einen anderen Politikertyp.
Er ist jung. Athletisch. Er ist ein Spion. KGB. Wladimir Putin.
Was mich interessiert, ist die Macht.
Mit großer Spannung erwartet wird sicherlich dieser Film, der ja eine Romanverfilmung ist, Der Magier im Kreml, und direkt zu tun hat mit dem, was uns jetzt auch gerade umtreibt, nämlich wie ist aus Russland diese Diktatur geworden, die es heute ist. Ein Film mit Starbesetzung. Jude Law ist da zu sehen als Putin höchstpersönlich. Der wird immer nur der Zar genannt in diesem Film. Wir haben ihn uns angesehen und wollen gleich darüber sprechen. Wie ist sie geworden, die Romanverfilmung vom Der Magier im Kreml? Olivier Assayas hat sich einen Namen gemacht, und zwar international, als einer der bekanntesten französischen Regisseure mit Filmen wie Carlos oder Die Wolken von Sils Maria oder Wes Network, Personal Shopper. Das sind alles Filme, die sind international sehr erfolgreich gewesen. Er dreht sehr gern auf Englisch oder gleich in mehreren Sprachen. Und dafür schien jetzt wahrscheinlich bestens geeignet die Verfilmung des Bestsellers, Der Magier im Kreml. Ich grüße erstmal ganz herzlich Jörg Taschmann. Hallo, hallo.
Hallo, Knut.
Jörg, es geht in diesem Jahr sehr aktuellen Film um einen Strippenzieher, einen Mann im Hintergrund, der Wladimir Putin zu dem mächtigen Diktator gemacht hat, der dann geworden ist. Es ist also, wie gesagt, eine Romanverfilmung. Du hast das Buch auch gelesen, das in Frankreich übrigens ein Riesenbestseller ist, also Der Magier im Kreml. Das liegt sicherlich auch am Autor Giuliano da Empoli, der aus der Politik kommt, also sich bestens auskennt mit diesen Ränkespielen. Stell uns doch bitte erstmal kurz diesen Autor und sein Romandebüt vor.
Ja, also Giuliano da Empoli war ein Berater von Politikern wie beispielsweise Matteo Renzi, dem ehemaligen Ministerpräsidenten Italiens. Und sein Roman hat sich eine real existierende Figur zum Vorbild genommen, nämlich Wladislav Surkow, der ein sehr einflussreicher Berater von Putin war, 2020 entlassen wurde, seitdem ein eher unscheinbares Leben führt. Und im Film und Roman nennt sich dieser Figur nun Baranov und wird von Paul Dano verkörpert. Ein bisschen blasser Strippenzieher, fand ich. Und faszinierend an dieser Geschichte ist natürlich durchaus, dass man nochmal so im Schnelldurchlauf die Ära Putin durchlebt. Wie aus einer Marionette der Oligarchen ein Geheimdienstmann des FSB zum mächtigsten und auch machthungrigsten Mann Russlands aufgestiegen ist. Und man wird im Film eben auch Zeuge, was aus einstigen Oligarchen wie Boris Berezovsky geworden ist, der Putin eben einst erst zum Präsidenten auserkoren hatte.
Jetzt ist das ja mal etwas unfair, den Roman und den Film zu vergleichen. Du kannst das machen, du hast den Roman gelesen, kannst uns aber auch sagen, worin liegen dann die Schwächen und die Stärken der Verfilmung? Ich sag mal gleich, diese Hauptfigur, von der du sprichst, ich fand die nämlich auch relativ blass und folgte der auch nicht gern. Also die hat keine Abgründe, die ist mir zu eindimensional, zu platt. Und dadurch wird das so eine Art Nummernprogramm. Also es wird ein Schritt nach dem anderen zwar geschildert, aber ich habe nicht das Gefühl, einer Figur tatsächlich zu folgen. Aber wie ging es dir?
Naja, da gebe ich dir, muss ich dir leider recht geben. Das liegt ein bisschen an Paul Dano. Wir wissen, dass Paul Dano sehr, sehr gut spielen kann. Also das ist nicht, dass der Schauspieler an sich irgendwie eine Fehlbesetzung gewesen wäre. Es ist nur die Art, wie diese Rolle inszeniert wird und wie diese Rolle geschrieben wird.
Ja.
Es ist eigentlich jemand, der natürlich sehr viel mehr drauf hat. Aber das hängt eben auch damit zusammen, dass er auf dich so blass gewirkt hat. Weil ich finde ja, das größte Manko des Films ist die englische Sprache. Im Original ist er eben auf Englisch gedreht. Und dadurch hat der nie so ein russisches Flair. Das wirkt immer wie so eine westliche Draufsicht. Und viele interessante Aspekte der Figur von Baranov werden im Film gar nicht weiter erwähnt. So war er eigentlich der beste Freund von Khodorkovsky. Die waren mal befreundet. Und die Frau Xenia stand zwischen beiden Männern. Erst war sie bei Baranov, dann bei Khodorkovsky. Dann, wie der ins Straflager kam, ist sie wieder zurück zu Baranov. Das wird im Buch thematisiert, aber nicht im Film. Was schade ist, weil es dieser Hauptfigur eben sehr viel von ihrer Lebendigkeit auch nimmt. Der ist eigentlich nicht so blass. Und Alicia Vikander spielt eben diese Xenia und das ist auch eine schlecht geschriebene Frauenfigur. Sie ist auch eine großartige Schauspielerin, aber sie hat hier nichts zu tun. Ja. Der Einzige, der mich wirklich überzeugt hat, damit ich nicht nur meckere, ist Jude Law.
Ja.
Der hat ein Putin verkörpert. Ja, das hat mich überzeugt.
Und der hat Abgründe und der hat eine Gefährlichkeit, die lauert so hinter dieser freundlichen Fassade. Das finde ich auch, das ist der einzige Pluspunkt dieses Films. Ansonsten gebe ich dir völlig recht, auch die Frauenfigur, furchtbares Klischee, schlecht geschrieben, sehr literarisch übrigens auch. Das ist auch so ein Problem. Also die Leute reden, vielleicht ist es im Roman so, vielleicht ist es direkt übernommen worden, in sehr literarischen, langen Sätzen, sehr reflektiert und das nimmt dann auch nochmal den Drive aus diesem Film heraus. Also du merkst schon, ich bin ziemlich enttäuscht gewesen. Dir ging es offenbar ähnlich.
Mir geht es auch deshalb ähnlich, weil ich von Olivier Assayas auch mehr erwartet habe.
Ja.
Weil er hat ja doch mit Carlos bewiesen, dass er es kann. Das ist ja ein Film, den er in gefühlt 10 Ländern inszeniert hat, wo Deutsch, Spanisch, Englisch, sonstige, Ungarisch, sonstige Sprachen vorkamen. Und dadurch war Carlos so authentisch, diese Geschichte über diesen Top-Terroristen. Und es ist sehr schade, dass er eben sich diesmal so auf so eine ganz klassische angelsächsische Verfilmung sprachlich eingelassen hat. Und es ist schon auch so, dass es im Film großartige Szenen gibt, die irgendwie auch verdeutlichen, wie sehr sich Russland verändert hat. Weißt du, diese nationalistischen Motorradfahrer, die dann plötzlich umgedreht werden, Putin-freundlich werden. Also da ist schon Potenzial drin als Parabel auf die aktuellen Verhältnisse. Aber gerade von einem Mann wie Assayas erwartet man einfach mehr.
Gemeinsame Enttäuschung, Jörg, über den Film Magier im Kreml. Vielleicht ist es auch zu nah dran, habe ich auch überlegt. Vielleicht sind diese Dinge alle so aktuell und bedrängen uns gerade so sehr, dass eine Haltung, eine künstlerische Haltung dann für Assayas in dem Falle ganz schwer einzunehmen war und ganz offensichtlich auch nicht funktioniert hat. Den Film haben wir aber jetzt im Kino. Jeder kann ihn selbst besichtigen. Der Magier im Kreml, für uns gesehen von Jörg Taschmann, dem ich herzlich danke.
Sehr gern, Knut.
Zum 8. Mal findet es statt, das Human Rights Film Festival in Berlin. Hat gestern schon begonnen, läuft noch bis zum 18. April, vor allem im Kino in der Kulturbrauerei, also unser Radio 1 Kino. Und dort sind wichtige Filme zu sehen, bewegende Filme, in einer großen Vielfalt natürlich, zum einen was die Machart betrifft, aber eben auch was die thematische Vielfalt betrifft. Ich freue mich jetzt sehr, dass ich Menschen begrüßen kann, die mit diesem Festival engstens verbunden sind. Zum einen ist es ja der Mann, der übrigens der Gründer ist, wollen wir mal nicht vergessen. Der hat sich das Ganze ausgedacht. Jan Sebastian Friedrich Rust, herzlich willkommen. Komm erst mal, Jan. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Gestern hat es also angefangen, dieses Festival, und du hast viele Filmemacher und Filmemacherinnen zusammengebracht. Eine hervorragende Auswahl, wie ich finde. Ein sehr spannendes Programm, aber besonders freue ich mich wirklich über den Besuch eines Jurymitglieds, das wir bestens kennen bei Radio 1. Wir hatten schon mal das Vergnügen einer ganzen Filmreihe. Da haben wir deine Werke gezeigt. Er ist bekannt als Menschenrechtsaktivist aus der Türkei, lebt jetzt schon lange in Deutschland, ist in diesem Jahr Jurymitglied. Außerdem zeigt er auch einen neuen Film. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Auch Buchautor übrigens. Dünder ist mal wieder bei uns. So good to see you again. Hello.
Good to see you. Thank you for your invitation.
Thank you so much for coming here. And first of all, the question, you used to be the chairman, also der Schirmherr des Festivals in 2024. So you know the festival very well. So did you hesitate a moment when they asked you to be a jury member?
I felt honored, really. So really, I'll be very happy to share the jury with other respectable members. And of course, I'm really very eager to see the other films.
Also er hat sich sehr geehrt gefühlt, als diese Einladung kam, jetzt also wieder beim Festival dabei zu sein, diesmal Jurymitglied, und fühlt sich geehrt, freut sich sehr auf die Arbeit eben auch mit den anderen Jurymitgliedern und kann es kaum erwarten, all diese Filme zu sehen. Und für euch eine absolut logische Entscheidung, zumal es noch ein besonderes Event geben wird, da kommen wir später noch drauf. Aber Can Dündar ist natürlich zum einen fantastischer Schirmherr damals gewesen, aber auch hier als Jurymitglied steht er ja auch für etwas, was für euch wichtig ist.
Ja, ganz. Also wir haben uns wirklich sehr gefreut, dass Chan zugesagt hat, die Jury-Rolle zu übernehmen. Es gibt, denke ich, ganz wenige Menschen, die so sehr die Themen Journalismus, Film und Menschenrechte miteinander verbinden, auch mit seiner persönlichen und beruflichen Vergangenheit. Insofern ist das für uns auch eine große Ehre und Freude.
Wie gesagt, auf das große Ereignis kommen wir dann nochmal extra zu sprechen. Wenn wir sagen Menschenrecht-Filmfestival, dann haben die Leute sofort eine Art von Vorstellung. Manchmal auch immer noch, obwohl es jetzt zum achten Mal ist, dass ihr es macht, eine Klischee-Vorstellung, denke ich mir, dass man eine bestimmte Art von vielleicht sogar sehr aktivistischem Kino erwartet. Wenn ich so raufschaue, was die Themen betrifft und auch die Geschichten von Menschen, kann man deutlich wieder sagen, es ist anders. Vielleicht kannst du es mal beschreiben.
Ja, das Thema oder der Begriff Menschenrechte, der ruft, denke ich, einfach viele Assoziationen hervor. Worum es uns vor allem geht, ist wirklich so die Frontlinien der Menschheit zu explorieren, also zu erkunden. Da geht es einmal um das Thema, wie geht es gerade weltweit den Menschen in humanitären Krisen? Also die Anzahl der Krisen nimmt zu. Also das ist einfach signifikant zu sehen und die Mittel gehen zurück. Und das bewegt natürlich auch uns als Organisator des Festivals, Aktion gegen den Hunger als humanitäre Organisation. Aber es geht auch darum, wie geht es den Journalisten und den Menschen, die für die freie Meinungsäußerung, Pressefreiheit kämpfen weltweit. Auch das ist ein Bereich eine Frontlinie der Menschheit, die immer mehr unter Beschuss steht. Also, und eine dritte wichtige Thematik ist natürlich auch der Klimawandel, der immer mehr verschwindet, gerade von der Oberfläche. Mit Greenpeace als Hauptpartner haben wir da einen besonders starken und schönen Fokus auch mit einigen Filmen auf das Thema. Und uns geht es einfach darum, auch nicht nur Filme zu zeigen, die schwierig sind, sondern wir zeigen auch wirklich schöne Filme, motivierende Filme. Ein Film als Beispiel, Runasimi, über einen Vater in Peru, der den König der Löwen zum ersten Mal ins Kino oder in übersetzte Form bringen möchte. Und das ist ein unglaublich spannender und auch lustiger Film. Also es geht nicht nur um ernste Themen.
Es geht aber vor allem um Menschengeschichten, nicht? Für die Menschen, die kämpfen, die sich einsetzen, die auch sehr mutig sind. Also man lernt einfach mal fantastische Leute kennen. Gestern ein Eröffnungsfilm, den haben Sie jetzt vielleicht verpasst, denken Sie im Augenblick. Nein, er läuft ja auch noch zweimal. Vielleicht kannst du mal sagen, das ist eine besondere Entscheidung, mal zu sagen, wir beginnen mit diesem Film. Warum gerade dieser?
Ja, wir haben gestern das Festival mit dem Film Januni eröffnet. Ganz einfach, weil das Thema Klima und die Rodung und der Abbau unserer Welt einfach zu wenig Aufmerksamkeit kriegt, in Deutschland, aber auch weltweit. Januni ist der Film über eine Aktivistin in Brasilien, die sich für die Abholzung und auch sozusagen die Zerstörung der Lebensgrundlage der indigenen Bevölkerung im Amazonas-Regenwald einsetzt. Und das ist eine unglaublich beeindruckende Frau, Yuma Xipaya, die später auch die erste Ministerin für indigene Völker wurde in Brasilien, jetzt in der neuen Regierung. Und das ist ein Film, der einfach dann wirklich auch zeigt, wie man sich vor Ort einsetzt, wie der Aktivismus Ergebnisse zeigen kann und wie auch das Thema Klima unser aller persönlichen Einsatz unbedingt erfordert. Und das bringt diese Protagonistin, die aus dem Amazonas selber dann zu den Klimakonferenzen reist, auf unglaublich persönliche und berührende Weise. Ja,
der läuft Bühne. Heute nochmal.
Heute um 14.45 Uhr wird Januni nochmal gezeigt im Kino in der Kulturbrauerei.
John, of course you are going to watch all those movies and you are not allowed, I mean, probably you did watch the one
I did.
Or two, but you are not allowed to say something especially about the movies. Of course, you are a member of the jury, but on the other hand, you can maybe explain from your point of view, what is a human right movie? What is so special at that kind of topic and of movie? What is important for you at a human rights movie? Also was ist für dich wichtig an einem Film über Menschenrechte? Über die einzelnen Filme darfst du noch nichts sagen, obwohl du schon einige gesehen hast, aber so grundsätzlich, was ist die Bedeutung? What is the meaning of human rights in cinema?
Well, there are wonderful films from very different corners of the world, and if you watch them in every day, then you may have a very pessimistic worldview, because I mean you are facing with the pressure, people under pressure in Iran, in Ukraine, in Afghanistan, in different corners of the world. And then, of course, you may feel that, hey, where are we going? The world is really toppling down. But on the other hand, to see people, very brave people, resisting this in Iran against the Revolutionary Guards, in Afghanistan against Taliban, in Nigeria against Boko Haram, woman, very strong woman, then you can be really optimistic. That's the magic of the festival, I guess, and the documentary.
Also, Jeanne sagt ja, wenn man sich die Filme so ansieht, zu den einzelnen Themen, dann könnte man auch depressiv werden, nicht? Wenn man all diese schrecklichen Konflikte sieht in Afghanistan, Iran, dann könnte einen wirklich nur niederschmettern. Aber auf der anderen Seite in den Filmen sieht man ja Leute, die sich wehren, die kämpfen, auch sehr oft sehr starke Frauen, nicht? Also, du hast Afghanistan erwähnt, Iran, Nigeria, die kämpfen. Und das wiederum macht ihn so optimistisch zu sehen, dass es da Menschen gibt, die kämpfen gegen all diese schrecklichen Probleme, die uns so bedrücken. Und das ist eben der optimistische Aspekt an so einem Festival, weil da eben Menschen zeigt, die sich wehren. Und das ist eine wunderbare Beschreibung, finde ich, Jan, auch für Filme, die er zeigt. Wir nehmen gleich noch ein Beispiel raus, noch 2000 Meters to Andriivka. Das ist ein ganz außergewöhnlicher Film. Wir haben einiges schon gesehen über die Ukraine, aber diese Perspektive ist schon sehr ungewöhnlich.
Ja, das ist wirklich eine ganz ungewöhnliche Perspektive und auch eine sehr gewagte journalistische und filmische Perspektive. Der Regisseur Tschernow ist ja Oscar-Preisträger für den Film über Mariupol vor einigen Jahren geworden. Und dieser Film beginnt damit, dass er, nachdem er monatelang Überzeugungsarbeit leisten musste, dass die ukrainische Armee ihn an die vorderste Front mitnimmt, dass er wie aus einem gepanzerten Wagen aussteigt mit 6 anderen Soldaten und gleich öffnet sich das russische Feuer auf den Wagen. Einer der 6 Mitreisenden wird schwer verletzt. Also das zeigt auch wirklich, wie der Regisseur da unglaubliche Risiken eingegangen ist. Also wo man schon auch wirklich fragen kann, steht das noch im Verhältnis zu der filmischen Arbeit, die man leisten kann. Aber der Film bleibt ganz nah dran an den Soldaten an der Front, wie die 2000 Meter sich über den Film über 90 Minuten hinweg vorkämpfen, um eine verlassene ukrainische Stadt wieder einzunehmen, die von den Russen besetzt ist, und zeigt ja wirklich an vorderster Front, wie die jungen Menschen und Soldaten teilweise auch ja, ihr Leben riskieren natürlich und für ihr Vaterland, die Ukraine, wenn man das so sagen will, kämpfen. Also das ist wirklich ein Film, der eine ganz andere Perspektive auf das Thema Krieg nochmal öffnet und vielleicht auch nochmal ja, die Augen öffnet dafür, dass die Ukraine die Unterstützung hier weiterhin dringend braucht, damit dieses ja, sinnlose Töten irgendwann auch ein Ende nimmt.
Mstislav Tschernow ist der Regisseur, der also so berühmt geworden ist für diesen ja, erschütternden Film über Mariupol. 20 Tage in Mariupol hieß der Film, damals sein neues Werk. Also läuft bei euch 2000 Meters to Andriivka. Und vielleicht nehmen wir auch noch ein Beispiel raus von dem, was Jan gerade gesagt hat, was ihn offenbar auch so sehr beeindruckt hat und wo ich mir auch denke, dass es eine besonders bewegende Veranstaltung werden wird. Da geht es eben um Afghanistan, Shot the Voice of Freedom. Auch das kannst du uns vielleicht mal genauer sagen, worum es da geht.
Shot the Voice of Freedom ist ein Film über Frauen, die sich in Afghanistan gegen ja, die unglaublichen Einschränkungen der Frauenrechte durch die Taliban einsetzen, die entgegen aller Gefahr auf die Straße gehen, demonstrieren und den Taliban da wirklich Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen bei ihren Demonstrationen. Und das sind nicht tausende Frauen, sondern das sind 20, 30, die da mutig vor die Regierungsgebäuden stehen und einfach nicht aufgeben. Und der Film zeigt einfach, die Frauen in Afghanistan, die dürfen wir nicht vergessen und die sind aktiv, die wollen ihre Lebensumstände so nicht hinnehmen und ist auch wirklich ein Film, der auch motiviert und auch wirklich viele schöne Momente hat, weil man sieht, dass, ja, dass die Frauen nicht aufgeben, dass sie für ihre Rechte kämpfen und auch zeitweilig auch zeigt, dass ja, es gibt kein Schwarz und Weiß. Auch Talibans haben Töchter und auch diese Töchter wollen nicht ihr Leben lang zu Hause verschleiert verbringen. Und das zeigt auch, dass selbst ein Land wie Afghanistan, ja, dass dort auch nicht nur Schwarz und Weiß regiert, sondern dass da viele Grautöne sind und dass es sich lohnt zu kämpfen für die Rechte von Frauen.
Und es lohnt sich unbedingt, glaube ich, solche Filme eben zu sehen beim 8. Human Rights Film Festival, über das wir auch gleich weiterreden. Gestern begann in Berlin das 8. Human Rights Film Festival, läuft noch bis zum 18. April. Also Sie haben noch nicht viel verpasst. Sie können heute schon am Wochenende losgehen und sich die Filme ansehen. Einige haben wir ja schon beschrieben, zusammen mit dem Gründer, mit Jan-Sebastian Friedrich Rust und mit Jan Dündar, der also Jurymitglied ist in diesem Jahr, Menschenrechtsaktivist aus der Türkei. Und Jan, in diesem Jahr eben eine Art Doppelfunktion. Zum einen haben wir ja schon gehört, als Jurymitglied, zum anderen aber läuft auch wieder ein Film von dir. Du bist auch Filmemacher und das ist ein Sonderscreening am Dienstag wird das sein, da läuft dein Film Democracy Under Attack. Und dazu gibt es auch eine große Diskussion. Und vielleicht kannst du erst mal sagen, dieser Film ist ja eine Reise. Du beschreibst eine Reise durch die USA, und zwar die USA von Trump. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? So first, you understand German, also now you are learning German. So, so the question was really simple, what kind of journey was that?
It was one of the most difficult documentaries I've ever made, for several reasons. First is, of course, every day something new happening. Okay, and Trump's America was yesterday different, and today different one. The other thing is, I was doing a documentary on America, but I was not able to go there. For the first time, I did something, a documentary about a country that I'm not allowed to go. In fact, I am, but the risk was there because there's an extradition agreement between Turkey and USA. And as I am on the watch list, so it was possible. I mean, my lawyers warned me that it could be really risky to go there. But then we changed the content of the documentary, and we focused on so-called American exiles, which is a new concept for all of us, because USA was the country that many people wants to go. And for the first time, maybe in their history, there are American exiles leaving the country and living in different countries abroad. So I met with two academics. One is in Canada, one is in Spain, who left their countries, their universities, mostly academics. And we discussed the reasons. And yes,
please. Let me translate, please. Also, er sagt, es war der schwierigste Dokumentarfilm, den er je gemacht hat. Und er hat schon sehr viele gemacht, übrigens, und auch sehr interessante Arbeiten. Aber das war wirklich eine ganz schwierige Situation. Noch dazu, wo sich die USA ja auch ständig verändern. Also das Land von Trump, da gibt es ja jeden Tag andere Entwicklungen. Die Dinge verändern sich. Aber was ihm noch dazu kam, er kann da gar nicht einreisen, denn es gibt ein Auslieferungsabkommen zwischen den USA und der Türkei. Und er ist ja geflohen aus der Türkei. Also es wäre für ihn sehr gefährlich. Die Anwälte haben ihm davon abgeraten. Aber das Konzept, das er jetzt hat für diesen Film, ist eben auch sehr interessant, weil es geht um amerikanisches Exil. Und das ist ja schon eine seltsame Entwicklung, die wir jetzt gerade erleben, dass nämlich früher die USA das Traumland waren, also das Zielland für Exilanten, und dass es sich jetzt verändert hat. Er hat sich also mit zwei Akademikern getroffen in Spanien und in Kanada und hat mit denen gesprochen. So the whole movie is told from their perspective?
Mostly with their perspective of what's going on in the USA. Of course, my co-director Dimitri Shronkin, he went to USA and interviewed other people. So we tried to combine the two views of academic world. In fact, it's a kind of a micro level, what's going on in the micro level, especially in the universities. And it reminds me to McCarthy's America, to be honest. There's a watch list trying to find out the leftist professors in the universities and kind of punish them.
Also es gibt zum einen eben die Gespräche, die er geführt hat mit den beiden Akademikern im Exil, aber sein Co-Direktor, also Dimitri Rokin, ist hingefahren, der kann einreisen und hat dort auch gesprochen mit Akademikern. Also der Film erzählt, dass Amerika, oder schildert das Amerika von Trump aus so einer Mikroperspektive, nämlich akademische Welt. Und das erinnert ihn sehr an die Zeit von McCarthy. Also man versucht, linke Professoren ausfindig zu machen, sie auch zu bestrafen. Also das sind so Erinnerungen an diese düstere Zeit. So, what is your result of that movie? What is your final conclusion when you see it? Because I know some people from the States already say we are going to a new kind of fascism. That's really what they say and what they think.
That's exactly the case, I'm afraid, because we experienced most of them in Turkey. Like those watch lists, the surveillance technologies used over the opponents, kind of strong leadership, and we know what happened in Turkey in the end. That's why I smell the same thing in the USA, and this is really scary. That's why those people who left the country and still struggling from afar, their struggle is important, and to show the people. And we will have a discussion after this movie with Klaus Kleber, and we'll be discussing there more.
Also ein sehr bekannter Journalist vom ZDF, der dabei sein wird. Also ich habe gefragt, weil ich höre das manchmal von Leuten aus den USA, die sagen, wir marschieren ja gerade in eine bestimmte, vielleicht eine neue Art von Faschismus. Und wie er das sieht, er sagt, also es erinnert ihn sehr an das, was er in der Türkei erlebt hat. Also dass man Menschen überwacht, auch mit modernen Mitteln sehr überwacht, dass es diese Watchlists gibt, also man kann sagen schwarze Listen, also dass man die Meinungsfreiheit immer mehr einschränkt. Und diesen Geruch, den empfindet er auch, wenn er über die USA spricht und nachdenkt darüber, weil auch das ist eine Entwicklung, die ihn sehr erschreckt, weil er das ja kennt aus der Türkei. Und es wird danach eine Diskussion geben, Jan. Klaus Kleber wird dabei sein, aber natürlich auch Can, der Regisseur, also Dimit Ejeronkin. Was erhofft ihr euch von dieser Debatte dann nach diesem Film, der übrigens jetzt auch gar nicht so ganz lang ist? Ich meine, eine Stunde, also man hat auch Zeit zum Diskutieren dann.
Ja, genau. Der Film ist ja ein Sonderscreening, also das ist auch ein anderes Format als unsere anderen Filme. Aber im Zentrum steht hier wirklich auch das Thema und die Diskussion mit Can Dündar und eben Klaus Kleber, wobei wir uns von Can natürlich wirklich nochmal Einblicke erhoffen zum Film, zu der Arbeit die sie, und der Recherche, wie er beschreibt, der Entwicklung zum Faschismus in Amerika mit dem ehemaligen Moderator des Heute-Journals, Klaus Kleber, geht es vor allem um die Frage, wie beobachtet er die Entwicklung hier in Deutschland? Weil auch hier in Deutschland ist die Demokratie an vielen Stellen nicht im vergleichbaren Level wie die USA, aber doch auch gefährdet. Also man sieht schon auch hier, dass das in viele, viele Dinge schwieriger anzusprechen werden. Und insofern geht es auch darum zu schauen, was ist die Entwicklung hier in Deutschland, aber auch in Europa allgemein. Also es gibt ja auch Länder wie Ungarn, wo jetzt eine wichtige Wahl ansteht in der kommenden Woche, wo die Menschenrechte und die Pressefreiheit ähnlich wie in der Türkei oder USA unter enormem Druck steht. Was können wir hier tun in Deutschland, damit wir hier nicht eine ähnliche Entwicklung vor uns haben?
Democracy Under Attack läuft dann also am Dienstag um 19.45 Uhr im Kino in der Kulturbrauerei. Anschließend, wir haben es gehört, die Diskussion. Und das bringt mich noch zu einer Frage, Jan, weil es wird ja nicht die einzige Diskussion sein, die ihr habt. Also es ist ja ein Grundprinzip auch dieses Festivals, Menschen zusammenzubringen, Diskussionen zu ermöglichen. Vielleicht kannst du das noch schildern. Die Kinos sind übrigens akut. Kino in Kulturbrauerei, im Planetarium seid ihr auch mal.
Genau, wir sind auch im Planetarium, im Zeiss Planetarium am Prenzlauer Berg und im Kino Akut und in der Kulturbrauerei in Zwei Seelen. Wir haben es so eingerichtet, dass wir nach jedem Film mindestens einmal eine Filmdiskussion haben. Also die Filme werden mehrfach gescreent, aber jeder Film soll mindestens eine Filmdiskussion haben. Und da gibt es noch viele weitere spannende Diskussionen auch. Eine wird am Montag sein. Das ist der Film, den wir dort zeigen, heißt Sudan Remember Us. Da geht es um junge Frauen vor allem und junge Menschen, die im Sudan sich 2019 im Rahmen der Revolution für eine hoffnungsvolle demokratische Zukunft einsetzen. Eine Hoffnung, die wir wissen, leider ja im Keim dann doch erstickt worden ist, aber die Bewegung, die es damals gab, die macht Mut, die war stark, die Zivilgesellschaft ist enorm stark und da, im Anschluss an den Film gibt es eine Panel-Diskussion auch mit der Staatsministerin des Auswärtigen Amtes, Serap Güler, die auch Ende letzten Jahres im Sudan war und sich für das Land einsetzt. Und da geht es dann auch wirklich nochmal um die Frage, was kann Deutschland tun, um den Sudan stärker zu unterstützen. Und das Ganze findet statt am Montag, zwei Tage vor Beginn der Berliner Sudan-Konferenz und ist sozusagen so ein inoffizieller Auftakt, sagen wir, um wirklich nochmal mehr Aufmerksamkeit für den Sudan zu schaffen.
Schönes Motto übrigens, haben wir gar nicht genannt, Where Stories Fight Back, also Geschichten schlagen zurück. Wehren sich. Geschichten über Menschen, die sich wehren. Beim 8. Human Rights Film Festival hat gestern begonnen, bis zum 18. April dieses Festival, also in drei Berliner Kinos, wir haben es gehört, und nicht verpassen vor allem die Filme, aber eben auch die Diskussion, die Begegnung mit den großartigen Filmemachern und Filmemachern. Einer davon war heute bei uns, ist außerdem Jurymitglied Can Dündar. Thank you so much, it was a great pleasure to have you here. Vielen Dank. Und Jan, dir auch ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Jan Sebastian Friedrich Russ, der Festivalleiter. Danke und schönes Festival euch.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Zum Schluss wollen wir noch auf ein weiteres Festival aufmerksam machen. Wir haben die Festivalstunde und es geht um ein Festival, das ist inzwischen wirklich eine richtig schöne Tradition, wo alle Berliner Filmemacherinnen und Filmemacher aufgeregt sind, wo sie ihre Filme auch platzieren wollen, weil sie wissen, das ist die Werkschau, das ist die Leistungsschau dessen, was geschehen ist in Berlin und in Brandenburg. Achtung Berlin, schon zum 22. Mal findet dieses Filmfestival statt, beginnt dann am nächsten Mittwoch und ich freue mich sehr, dass die beiden künstlerischen Leiter Zeit gefunden haben, herzukommen. Begrüße ganz herzlich Sebastian Brose und Regina Kreh. Schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo.
Hallo, Knut.
Und dieser Eindruck stimmt doch irgendwie, ne? Wenn es losgeht, Achtung Berlin, also es herrscht so eine Aufregung in der Berliner Filmszene. Man will dabei sein und freut sich, wenn es klappt.
Ja, wir freuen uns schon total mit unseren wunderbaren Berliner Filmschaffenden, unserem Team und den Kinos zusammen die Stadt zu erobern und das Publikum zu begrüßen, weil alle Filme sind ja begleitet von Gesprächen und dann ist es die Chance für die Berlinerinnen und die Berliner, ihre Filmschaffenden wirklich kennenzulernen und zu befragen.
Und die reichen ihre Filme auch ein, also schon natürlich frühzeitig, weil sie wissen, es geht los, oder schaut ihr euch so um bei den anderen Festivals oder Filmmessen, was so da ist?
Ja, im Grunde beides. Also es gibt Einreichungen, wir haben diesmal wieder über 500 Filmeinreichungen und wir sind natürlich auch auf dem Festival unterwegs, um zu gucken, welche Filme gerade sozusagen aktuell sind, und die fragen wir dann noch konkret nach oder wir kriegen sie halt eingereicht.
Und klar ist eben, es muss keine Berliner Geschichte zwangsläufig sein, aber es gibt schon eine Bedingung.
Ja, also entweder wohnt die Regie in Berlin oder die Produktion, Co-Produktion ist aus Berlin oder es ist der Drehort Berlin. Und jetzt haben wir zum Beispiel dieses Jahr, sind wir ganz stolz, haben wir eine Deutschland-Premiere von dem Film. Das ist ein DFB-Abschlussfilm von Borbála Nagy. Das ist eine ungarisch-deutsch-französische Co-Produktion. Der Film spielt in Budapest, Berlin und Paris. Und es geht um drei Frauen, die sich entscheiden, Kinder zu kriegen oder nicht zu kriegen. Und das ist halt, uns gefällt da wirklich besonders schön, wie die Frauen, also wie dieses Dilemma der Frauen in unserer heutigen Gesellschaft behandelt wird. Und das wird sehr zeitgenössisch interpretiert, zwischen diesem Konflikt Kinder kriegen und nicht und frei sein. Und das ist ein ganz toll inszenierter Film, großartig besetzt. Und es ist wirklich europäisches Arthouse-Kino, at its best, made in Berlin.
Und der heißt?
Mambo Maternica.
Das hast du schon gerade sehr interessant beschrieben, ein sehr aktuelles Thema. Ist ja etwas, was die Menschen umtreibt gerade, nicht? Also man könnte auch sagen, kann man sich Kinder überhaupt noch leisten? Das ist ja auch die große Frage gerade. Also ist das so eine Grundstimmung vielleicht in diesem Jahr, dass wir so eine starken Aktualitäten haben, Dinge, die so unmittelbar zu tun haben, auch mit unserer Gegenwart?
Ja, wir sagen ja immer, dass immer die Filmschaffenden immer so ein bisschen länger brauchen, um Sachen zu verarbeiten. Also oft sehen wir dann Sachen, die kommen dann 2-3 Jahre später. Aber ich würde schon sagen, dass dieses Jahr schon alles ein bisschen politischer auch ist und ein bisschen mehr an die Substanz gehen. Wir haben sehr viele Sachen, die gehen so um psychische Belastungen, Missbrauch und Traumata. Da haben wir sehr viele Filme, zum Beispiel in Dokumentarfilmen, Schwarze Häuser oder auch wenn Narben bleiben. Oder auch im Spielfilmbereich, sehr interessant, die sich mit dem Thema Missbrauch beschäftigen. Luisa oder auch Tod meiner Jugend von Timo Jacobs. Also es gibt da sehr viele Beispiele. Auch bei den kürzeren Formaten auch. Also das ist schon sehr intensiv und, denke ich mal, nicht so oberflächlich, wie man vielleicht meinen könnte.
Du, Berliner Szene, man ist an der Wirklichkeit vorbei. Aber ganz im Gegenteil, wie wir gerade hören. Wir sollten vielleicht auch nochmal deutlich sagen, was ich so interessant finde, auch in diesem Jahr, wenn ich mir das Programm so anschaue, und ich kenne die meisten Filme ja wirklich nicht, man bekommt es genremäßig gar nicht auf den Punkt. Kann ich sagen, also in diesem Jahr überwiegt eben der gute Erzählfilm oder der investigative Dokumentarfilm. Das ist in Berlin nicht auf den Punkt zu bringen?
Nee, das ist ja auch die Qualität unseres Festivals, dass wir verschiedene Möglichkeiten der Erzählformen zeigen, aber natürlich immer nur das Beste davon. Und was aber trotzdem auffällt, ist jetzt zum Beispiel im Spielfilm haben wir super viele episodisch erzählte Filme, Episodenfilme. Vielleicht ist es auch eine Möglichkeit der Zeit, gerecht zu werden, dass man jetzt nicht so eine stringente erzählt, sondern Geschichte erzählt, sondern episodisch die Geschichte erzählt. Und wir haben, was auch ungewöhnlich ist, haben wir dieses Jahr wirklich viele Berlin-Filme. Wir haben zwei Filme, die in Gropiusstadt gedreht sind und dort spielen. Das ist Gropiusstadt Zubanova von Ben Voigt und Noah von Ali Tamim. Das sind beides HFF-Abschlussfilme und die sind beide ganz spannend erzählt und inszeniert und episodisch.
Ich glaube auch, dass irgendwie das Genre des Berlin-Filmes vielleicht auch wieder mal so ein bisschen mehr in Fahrt kommt. Da gibt es auch noch andere Filme, wie zum Beispiel Plan F von Ina Ballon, die hat auch bei den Hofer Filmtagen da den Hauptpreis gewonnen und der spielt komplett in Kreuzberg richtig auf der Straße im Leben. Und das hat man mehrere Jahre nicht mehr gesehen. Also da sind wir sehr froh drüber, dass da wieder ein bisschen Berlin als Drehort auch.
Ja. Gropiusstadt Zubanova ist ja auch der Gewinner von Saarbrücken. Ne? Also ich kenne den Film noch nicht, freue ich mich sehr drauf, so viel Gutes davon gehört. Und hier um die Ecke entstanden, Potsdam-Babelsberg, du hast es ja gesagt. Also Film-Uni, Abschlussfilme. Jetzt sollten wir neben diesen vielen interessanten thematischen Schneisen, die ihr schon geschlagen habt, vielleicht nochmal die Struktur etwas erklären. Weil ich glaube, auch das ist nicht jedem so ganz klar. Wir haben im Mittelpunkt einen Wettbewerb. Einen ganz klassischen Wettbewerb. Da laufen viele der Filme, die ihr genannt habt. Aber es gibt ja noch so andere Dinge, wie zum Beispiel Berlin Spezial.
Ja, da haben wir Filme, die so ein bisschen auch die Genregrenzen sprengen und nochmal besonderere Formwellen und vor allem aber auch so ein Thema im Vordergrund haben. Zum Beispiel Intersection, alles ist politisch, ist ein Film über Ausgrenzung, Rassismus. Und das Besondere ist, dass da Menschen miteinander reden, die normalerweise immer so ein inklusiver oder ein diverser Talkshow-Gast ist ja normalerweise in einer Sendung und da sitzen halt nur Leute, die quasi nicht zum Standard der Gesellschaft gehören, zusammen und reden. Und gleichzeitig gibt es ein Spiel zu diesem Film, wo man so Diskriminierung erfahrbar wird und die reden darüber und das ist ein besonderer Film und es gibt auch noch Fucking Different Generations. Das ist eigentlich ein Omnibus-Film, wo verschiedene FilmemacherInnen die zwei Generationen miteinander so in Gespräch bringen und auch fiktional oder dokumentarisch beleuchten. Das ist auch eine Welturaufführung. Und da wird jetzt dieses Mal die Generation Gen Z und die Boomer in ihrer Queerness und ein bisschen gegenübergesetzt und die kommen miteinander ins Gespräch, weil das hat sich ja auch extrem verändert, dass zum Beispiel die Gen Z ja auch irgendwie die Geschlechtergrenzen anders definiert und das ist auch ein interessanter Film.
Das 22. Achtung Berlin Filmfestival beginnt am Mittwoch. Wir reden auch gleich weiter, denn es gibt noch eine Menge zu bereden bei diesem Festival. Achtung Berlin, das Filmfestival findet zum 22. Mal statt mit unterschiedlichen Sektionen. Also auch bei den Serien gibt es wahnsinnig viele schöne Entdeckungen. House of Young habe ich gesehen bei der Berlinale. Wahnsinnig verrückte Fantasy-Crime-Thriller-Geschichte. Was da alles zusammenkommt, auch was den Production-Value betrifft, ist sehr, sehr eindrucksvoll. Sieht richtig super aus. Könnten wir auch noch lange drüber reden. Aber wollt ihr noch etwas hervorheben? Wollt ihr vielleicht sagen, geht ganz besonders auch dorthin, überseht nicht das und das. Wir haben so ein umfangreiches Programm. Da kann es ganz schnell passieren, dass etwas irgendwie runterkommt.
Naja, wo du gerade die Serien ansprichst, da haben wir Schwarze Schafe, diese Serie, was einfach sozusagen, wo man wie auch lange drauf gewartet hat, dass es da sozusagen, haben wir damals ja auch gezeigt bei uns auf dem Festival in den Nullerjahren und jetzt als Serie und da sehr gespannt drauf mit denselben Figuren. Aber natürlich gibt es auch noch viele andere Sachen, die wir hervorheben können, wie zum Beispiel auch Filmschaffende, die sehr ins Episodische, hast du schon gesagt, oder ins Experimentelle gehen, wo es halt auch, wo irgendwie neue Erzählweisen aufgeführt werden, wie zum Beispiel der Film Solo Show von Julius Weigel, der da auch episodenhaft erzählt, spielt zwar in der Schweiz, aber es ist so ein Berliner Filmschaffender und der bringt das so auf den Punkt mit Humor, aber auch mit Absurdität. Also es ist ein Film, den man liebt. Also wir haben da auch so die Perlen, die man sich so rauspicken kann.
Und also, vielleicht noch zum Dokumentarfilm, weil wir haben wir zwei Uraufführungen, die vielleicht so ein bisschen das Spektrum zeigen. Also das ist einmal, hat Sebastian schon erwähnt, Schwarze Häuser von Katrin Sikora, der dieses diese Kurheime, die Kinderverschickung in Westdeutschland, also da, zwischen den 50er und 80er Jahren wurden Kinder, damit die Eltern sich erholen, in Kurheime geschickt. Und das ist ein Thema, was ich so auch noch nie gesehen habe. Und vor allem ist es, sind wohl 2 Millionen Kinder verschickt worden. Das heißt eigentlich von den deutschen Lebenden hat irgendwie jeder Zehnte irgendwie was im Umfeld von, und die Kinder wurden schlecht behandelt. Also und dann gibt es noch eine andere Welturaufführung, ist Cities of Ghosts and Angels. Der spielt in Tokio und in Los Angeles und es ist mehr so ein performativer Film, der viel mit Fantasie und Performance umgeht. Und es ist so, dass die Menschen, das sind auch ganz normale Menschen, die wünschen sich zum Beispiel, der eine wünscht sich, dass er so ein Gangmitglied ist wie sein Bruder und die Filmemacherin ermöglicht ihm das innerhalb von einem Spiel, diese Fantasie auszuleben. Oder eine Frau wünscht sich eigentlich ein Kind und kriegt dann so einen Stellvertreter zur Seite gestellt und erlebt es dann. Das ist aber ein dokumentarischer Film, der so ein bisschen in diese Möglichkeit der Fantasie als Heilung auch oder als Aufarbeitung geht. Und dann haben wir aber auch die Highlights aus dem Doc Leipzig und aus dem Max Ophüls und auch den Taubengewinner Active Vocabulary von Julia Jokschina. Und wir haben noch erstmalig auch eine Kooperation mit dem Human Rights Film Festival.
Das wir schon gesprochen haben in dieser Sendung, genau.
Genau, da zeigen wir Where the Waves Took Her zusammen und dann zeigen wir auch noch A Jewish Problem zusammen in Kooperation mit dem Jewish Film Festival Berlin-Brandenburg. Also Festivals, wir kooperieren, wir wollen uns zusammentun und möglichst die Filme feiern.
Ja, nicht darum die Konkurrenz anfeuern, genau. Sondern eben gemeinsam was machen. Und Man merkt ganz deutlich, es gibt in Berlin wahnsinnig viele wunderbare Filmfestivals. Schön, dass es diese Kooperation auch bei euch gibt. Und man merkt eben auch, ihr würdet gern über jeden einzelnen Film noch ewig reden. Das geht leider in dieser Sendung nicht. Aber hinweisen können wir darauf, dass das Festival eben diese Bandbreite hat, diese höchst unterschiedlichen Erzählweisen feiert und anbietet. Am 15., also am kommenden Mittwoch, geht es los, läuft dann bis zum 22. April in wahnsinnig vielen Berliner Kinos. Also das Festival erstreckt sich auch über die ganze Stadt. Kolosseum Babylon, City Kino Wedding, um nur ein paar zu nennen. Wolf Kino, zum zweiten Mal ist auch das Bali Kino im Südwesten dabei, auch ganz wichtig. Also es erstreckt sich über die ganze Stadt und es erfasst den filmischen Geist und die Kreativität dieser Stadt. Ganz herzlichen Dank, Sebastian Brose und Regina Kreh waren bei uns. Ich wünsche ein tolles Festival. Dankeschön.
Vielen Dankeschön. Dank.
Radio 1. Nur für Erwachsene.